So, wir fahren fort mit dem Römerbrief und haben heute einen überaus wichtigen Text für uns und für unser Leben und für unsere Nachfolge. So, Römer 5 haben wir gesagt, da will der Paulus die Früchte aus der Rechtfertigung den Geschwistern in Rom nahebringen, dass sie selbst auch das, was sie durch den Herrn Jesus Christus und die Errettung durch ihn habe, dass sie das auch gebrauche, dass sie es verwende, dass sie ihr Leben recht verstehe. Also ich lese mit uns aus dem Römer 5 die ersten 4 Verse. Römer 5 ab Vers 1 bis Vers 4. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Da haben wir letztes Mal uns darüber Gedanken gemacht. Aber Paulus fährt fort. Sein Rühme gilt nicht nur der herrlichen Zukunft, sondern auch der Gegenwart. Vers 3. Aber nicht nur das oder nicht nur das allein, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, Schwierigkeiten, so könnte man das Wort auch übersetzen, da wo Druck auf uns ausgeübt wird, wo wir durch Tiefen gehe, durch Krisezeiten, wo wir angefochten werden, äußerlich, innerlich. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, das ist ein Wissen, was nur die Kinder Gottes untereinander haben, sonst niemand. Niemand sonst ist in der Lage, mit den Bedrängnissen richtig umzugehen als allein Gottes Kinder. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Man wird Kampfes erprobt. Die Bewährung aber Hoffnung. So, bis hierhin will ich uns den Text vorlesen und am Anfang noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir haben hier so einen praktischen Text. Und zugleich aber müssen wir bekennen, hört sich dieser Text so an, als wäre es fast eine Übertreibung. Wir rühmen uns in unsere Bedrängnisse, wir jubeln in unsere Bedrängnisse. O Herr, wenn wir das nur tun könnten, wenn wir nur dahin kommen könnten, dass wir so unsere Schwierigkeiten betrachten können. Du weißt, dass es uns so ähnlich geht wie deine Geschwister in Rom, die doch auch das zu lernen hatte. Und sie durfte das jetzt hören von dem Paulus und durfte das doch auch annehmen im Glaube. Nun lass es uns annehmen im Glaube, Herr, dass wir lernen, dass wir, Herr, eine neue Einstellung für unsere Schwierigkeiten auch erhalten. Nun danke wir dir, Herr, dass du uns heute Morgen da anleiten willst, das zu begreifen und zu verstehen und den Segen auch mitzunehmen. Herr, wir trauen ganz auf dich, auch ich in meinem Dienst hier möchte auf dich vertrauen, Herr, dass du mich leitest und meinen Mund auftust und ihn füllst und mir die rechte Worte gibst zu sprechen, die dich verherrlichen und zugleich uns auch ermutigen oder auch ermahnen. Nun danke wir dir, unser himmlischer Vater, dass du auch heute Morgen Freude daran hast, deinen Sohn in unserer Mitte zu verherrlichen. Amen. Eigentlich kann man diese Predigt ganz einfach überschreiben. Und zwar in folgender Weise. Ein neuer Umgang mit Schwierigkeiten. Im Grunde befinden wir uns immer noch bei dem Thema Früchte der Rechtfertigung. Das letzte Mal haben wir davon gesprochen, dass der Paulus sich rühmt und seine Mitarbeiter der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Jetzt aber kehrt er in die Gegenwart zurück. Aber nicht nur das allein, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und der Paulus hat wirklich viele, viele Bedrängnisse gehabt. Diese Liste könnt ihr im 2. Korintherbrief alle miteinander nachlesen. Seine Bedrängnisse, die er erfahren hat. Also er erklärt uns im Grunde genommen, dass seine Freude, sein Rühmen, sein Jubeln nicht nur auf die Zukunft ausgerichtet ist. Nicht nur nach vorne sieht. Sie sieht nach vorne, freut sich der Herrlichkeit Gottes, die auf ihn und seine Mitarbeiter zukommt. Aber sie sieht auch jetzt im Augenblick Gottes Werk in der Gegenwart. Geschehend inmitten der Bedrängnisse, in denen wir uns heute befinden und damals der Paulus sich befunden hat und die römische Gemeinde sich befunden hat. Inmitten dieser Bedrängnisse wird etwas vollbracht. Geschieht ein Werk Gottes an seine eigenen Kinder. Dieses Bewirken, von dem hier die Rede ist, dürfen wir nicht verstehen als etwas, was wir nun herausarbeiten, dass wir in der Lage wären, nun mit unseren Bedrängnissen in der Weise umzugehen, dass wir nur positiv eben in unserer Einstellung gegenüber ihnen sind und auch in der Verarbeitung gegenüber ihnen, sondern es ist wirklich etwas, was uns von Gott her geschenkt wird, wo wir alleine auf uns angewiesen nicht in der Lage wäre, damit umzugehen. Das merkt ihr alle. Das merkt jeder einzelne Mensch. Wenn er nur auf sich schaut, wenn er nur sich selbst mit seiner eigenen Fähigkeit hat, dann ist es so, dass in den Bedrängnissen irgendwann der Punkt erreicht ist, wo er selber gar nicht mehr weiterkommt. Wo seine Kräfte aufgebraucht sind, wo es ihm auch an Weisheit mangelt, überhaupt noch den Sinn zu verstehen, warum er jetzt so leidet, durch so schwierige Nöte gehen muss. Da fehlt ihm dann der Sinn, wenn er auf sich allein gestellt ist. Aber das, was wir hier nun auch von Paulus hören, ist ein Wissen, was Gott seine Kinder schenkt, wodurch sie in einer anderen Weise umgehen können mit ihren Schwierigkeiten. Habt ihr es noch vor eure Augen, diesen Vers? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, so steht es hier. Das ist ein Wissen, was Gott dem Einzelnen schenkt, seine Kinder es offenbart. Der Paulus kann zum Beispiel davon reden im 1. Thessalonicher Brief. Da macht er es den Geschwister in Thessalonich deutlich. Denn diese Geschwister, 1. Thessalonicher 3, gehen durch Bedrängnisse, durch Schwierigkeiten. Und nun erklärt er ihnen, was Gott ihm erklärt hat. Ich lese ab Vers 1 vor, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Also die Gemeinde in Thessalonich war angefochten, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Sie waren bedrängt, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Wir wissen. Aber wissen wir es wirklich? Einmal eine Frage, die sich jeder Einzelne für sich stellen kann. Wenn ich jetzt durch eine schwere Zeit gehe und solche Zeiten haben wir immer wieder, ist es dann wirklich uns bewusst, Wissen wir es dann? Das hat Gott so bestimmt. Gott hat es so eingerichtet. Diese Umstände sind von Gott so geführt. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Wir haben ja gerade in der Gemeinde bei uns einige schwierige Umstände, was Krankheit betrifft, ganz besonders Krebs. Dazu bestimmt, hört sich doch merkwürdig an. Kann Gott wirklich in solche Bedrängnisse hineinführen? Will er denn damit etwas erreichen? Wenn ja, was will er denn eigentlich damit erreichen? Die Frage müssen wir uns natürlich stellen. Die musste sich auch die Gemeinde in Thessalonich und in Rom und der Paulus stellen. Aber zuallererst einmal zu verstehen und zu begreifen, das ist geordnet. Mein Leben ist geordnet. Jetzt will ich es mit anderen Worten sagen. Mein Chaos ist geordnet. Denn ein Bedrängnis ist ein Umstand, wo ich angegriffen werde, unter Druck gerate, wie das Boot, was mitten im Taifun, mitten im Sturm sich auf dem Meer befindet. Wie soll dieses Boot begreifen und verstehen und der Steuermann in diesem Boot, dass dies eine Ordnung ist, die wohl begründet ist und Ziele hat? Das ist schwer, wenn man mitten im Sturm sich befindet, darin noch einen Sinn zu sehen. Aber das ist der Vorteil gegenüber dem Weltmenschen, dass das Kind Gottes sagen kann, Gott hat es geordnet, er hat es bestimmt, er hat es geführt, er hat es geleitet und von daher darf ich es jetzt auch annehmen. Wir wissen es. Wir wissen es besser wie die Menschen in der Welt. Wir können aus dem Grund besser damit umgehen. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 3, dann Vers 4, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Also diese Bedrängnisse sind von Gott bestimmt. Aber inmitten dieser Bedrängnisse erfahren wir auch, was der Paulus erfährt und was er im 2. Korintherbrief eben auch erklärt. Im 2. Korintherbrief Kapitel 1, Vers 4 sagt er Folgendes. Und es gilt jedem Einzelnen, der in Bedrängnisse sich befindet und der ein Kind Gottes ist, dass er für sich selbst das auch so sagen kann. 2. Korinther 1, Verse 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Hier haben wir schon eine köstliche Frucht genannt, die hervorwächst aus unseren Bedrängnissen. Denn wir können dann von Gott getröstet wieder andere trösten. Aber das, was wir zuallererst hier mitnehmen wollen, keine Bedrängnis ohne Trost Gottes. Keine Bedrängnis ohne Trost Gottes. Und aus diesem Grund kann der Paulus das im Römer 5 sicherlich auch so sagen, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Nicht nur, weil er weiß, dass diese Bedrängnisse in seinem Leben Frucht bringen, dass aus den Bedrängnissen hervor eben dieses Ausharren gewirkt wird und die Bewährung und auch die Hoffnung daraus erwächst, sondern eben auch mitten in den Bedrängnissen ist der Herr Jesus mir ganz besonders nahe. Wie oft hat er das erfahren? Im Korinth, als er auf der Missionsreise war, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, sagte Herr Jesus zu ihm. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Inmitten seiner Bedrängnis wird er vom Herrn getröstet. Wir neige dazu, unsere Bedrängnisse negativer zu bewerten, als sie von Gott her bewertet werden. Wir haben es wahrlich schwer zu jubeln in unseren Bedrängnissen. Aber wenn wir uns diesen Text anschauen, dann können wir doch im Grunde sagen, es ist möglich, wenn der Paulus und seine Missionskollege auch rühmen konnte und jubeln konnte, warum sollten wir in unsere Bedrängnisse sagen, uns kann das also nicht gelingen. Wir können eigentlich nur leiden in den Bedrängnissen. Und im Grunde ist es so, dass wir aus diesen Bedrängnissen hervor meistens doch geschwächt auch weiter auf unserem Weg vorangehen. Sollte das wirklich unser Ergebnis sein, unseres Nachdenkens, wie wir unsere Bedrängnisse beurteilen, wie wir selber auch damit umgehen? Im 2. Korintherbrief sagte Paulus eben im Kapitel 12 Folgendes, auch im Hinblick auf seine Bedrängnisse. Er hat vom Herrn einen Pfahl ins Fleisch bekommen, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlug. Verlangt mir nicht, dass ich das euch nun erkläre, exakt, was dort auch geschehen ist. Die Worte sprechen für sich und eindeutig ist es eine Anfechtung, ist es also ein Problem für ihn, ein Bedrängnis für ihn, dass er deswegen dreimal den Herrn gebeten hat, dass er von ihm ablassen soll, eben dieser Engel Satans. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Das ist doch erstaunlich. Er hat es begriffen. Er hat verstanden, dass inmitten gerade seiner Schwachheit Gottes Gnade zur Vollendung kommt. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Mitte in seiner Bedrängnisse wohnt die Kraft des Christus bei ihm. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Das ist etwas, was nur ein Kind Gottes sagen kann. Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Geht mit dem Satz zu einem Psychologe und legt ihn ihm vor und sagt, ja, was soll man denn damit anfangen? Er wird gar nichts damit anfangen können, es sei denn, es ist ein Kind Gottes. Das ist jetzt nicht etwas, was man erklären könnte, dass es ganz einfach verständlich wäre. Aber es ist trotzdem eine Tatsache, es ist eine Wahrheit. Inmitten unserer Bedrängnisse dürfen wir in ganz besonderer Weise die Kraft des Christus, den Trost des Christus erfahren, seine Stärke erfahren. Also dürfen wir doch auch mit dem Paulus einstimmen und sagen, ja, eigentlich können wir uns schon auch rühmen in den Bedrängnissen, jubeln, uns freuen, weil uns Jesus in diesen Bedrängnissen so nahe kommt, weil er uns so sehr kräftigt und stärkt. Aber nicht nur das, sondern wir dürfen im Grunde genommen auch es als Erwürdigung betrachten, diese Bedrängnisse. Aber aus diesem Grund können wir uns rühmen in ihnen. Die Apostel haben in der Apostelgeschichte es genauso verstanden. Sie waren also vor dem Hohen Rat gewesen, Kapitel 5 und Vers 41 lese ich uns dann vor. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie wurde geschlagen, Vers 40, so heißt es. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei, gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Merkwürdig. Wenn ich geschlagen werde, fühle ich mich dann auch gewürdigt. Wenn mir etwas verboten wird, was ich von Herzen gern habe, fühle ich mich dann auch gewürdigt. Wie können die das nur so für sich annehmen und damit umgehen? Sie sehen den Herrn Jesus Christus vor ihren Augen und sagen sich, es ist wunderbar, was der Herr Jesus mir selbst auch anvertraut, wozu er glaubt, dass ich in der Lage bin, es zu ertragen für ihn. Dass er mir so viel auflädt, heißt, dass er glaubt, dass ich in der Lage bin, mit so viel umzugehen. Dadurch würdigt er mich. Habt ihr schon mal die Lastschiffe alter Zeiten gesehen? Wie sie beladen wurden mit Lasten? Könnte auch die Containerschiffe modernerer Zeiten nehmen. Wenn sie durch die Ozeane pflügen mit ihrer ungeheuren Laste. Tausende von Container befinden sich in diesen Schiffen. Diese Schiffe können ungeheure Lasten tragen durch die Ozeane und werden bis heute für die Industrie gebraucht. Wenn der Herr mich würdigt, eine besondere Last zu tragen, sehe ich mich dann auch so wie ein Lastschiff und sage mir, ist es nicht wirklich eine Würdigung für mich, dass ich diese Last tragen darf? Dass der Herr es mir zutraut, dass ich mit dieser Last umgehen kann, leben kann, diese Last für ihn tragen kann? Haben wir es einmal von der Seite her betrachtet, dass das Leid, dass die Bedrängnis uns würdigt in gewisser Weise? Sehen wir es so? Fühlen wir uns auch geadelt? Das würde uns auch helfen können, noch viel mehr uns zu rühmen in unsere Bedrängnisse, die wir selbst auch erfahren. Einmal sagt der Paulus etwas Schönes in Bezug auf seine Bedrängnisse, was ich hier einfach noch mit anfügen muss, weil wir manchmal dann inmitten dieser Nöte glauben, jetzt werden wir dann gleich erdrückt, denn wir können es jetzt nicht mehr länger aushalten, die Last. Dieser Druck, der auf unserem Leben liegt. 2. Korinther 4, Vers 8 sagt er Folgendes. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Diese Auflistung hier ist eine herrliche. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Sind es nicht genau unsere Gedanken? Wir kommen um. Wir werden verlassen. Wir werden erdrückt von dem, was uns aufgelastet wird. Nein, sagte Paulus. Nein, so ist es nicht. Das dürfen wir nicht glauben. Das soll nicht unsere Einstellung sein. Wir wollen anders darüber denken. Aber lasst mich noch im zweiten Teil dieser Predigt gemeinsam mit uns betrachten, was denn nun die Früchte sind, die aus dem Bedrängtwerden hervorkommen. Diese Früchte, die Gott wachsen lässt. Wir müssen sie uns anschauen. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Ich möchte noch einmal ganz besonderer Wert darauf legen, dass hier wir das von Gott her betrachten sollen. Denn wir betrachten die Früchte der Rechtfertigung. Wir betrachten die Früchte seines Gnadenwerkes. Nun gebraucht Gott die Bedrängnisse in unserem Leben, um uns zum Ausharren zu führen. Dieses Ausharren meint im Grunde genommen ein Drunterbleiben. geduldiges Ertrage, nicht fliehen, ein Durchhalten. Er wird es für uns bewirken, dass dies in den Bedrängnissen, die wir erfahren, als Frucht in unser Leben kommt. Betrachtet es von daher. Wir von uns aus würde ich oft gerne wegrennen. Das waren genau die Gedanken des Paulus in diesem kleinen Abschnitt, den wir gerade im Thessalonicher Brief selbst auch gelesen haben. In Vers 1 Thessalonicher Kapitel 3, also 1. Thessalonicher, heißt es, weil wir es nicht länger aushielten. Dann Vers 5 noch einmal, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus. Persönliche Empfindungen, die er hat. Wenn es nur an ihm gelegen wäre, wäre er oft davon gerannt. Aber Gott hat in seinem Leben selbst diese Frucht bewirkt. Mitten in seiner Bedrängnisse hat er ihn dahin geführt, dass er ausharren konnte, dass er ertragen konnte, dass er in der Lage war, durchzuhalten und zu bleiben. Das ist ein Zeichen für ein Kind Gottes. Der andere rennt wirklich davon. Der andere ist nicht in der Lage, selbst auch standzuhalten. Matthäus 13, Vers 21 wird uns das im Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld erklärt. Dort wird gesagt, dass es Leute gibt, die keine Wurzel in sich haben. Und wenn dann die Zeit kommt der Schwierigkeiten, der Bedrängnisse, rennen sie davon. Matthäus 13, Vers 21. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwindisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Nur ein Kind Gottes ist in der Lage, mitten in den Bedrängnissen standzuhalten, dort zu bleiben. Das wird im Lukas Kapitel 8, Vers 15 eben wieder dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld genauso erklärt. Dort heißt es eben, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herz behalten und Frucht bringen, in standhaften Ausharren. In standhaftem Ausharren. Sie laufen nicht davon. Dieses gute Erdreich, von dem hier die Rede ist, dieses feine und gute Herz ist das Produkt der Wiedergeburt. Die Früchte der Rechtfertigung, so könnte man es dann in Römer 5 dann sagen, sind hier offenbar. Hier wirkt Gott. Hier ist Ausharren da. Hier ist die Fähigkeit vorhanden, von der im Römer 12 der Paulus es mit anderen Worten so ausdrückt, Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Er kann es denen sagen, die durch Gottes Gnade errettet worden sind, gerechtfertigt, Friede mit Gott haben. Und in dieser Gnade stehe sie. Und nun könne sie sich rühmen, nicht nur der Herrlichkeit Gottes, die auf sie zukommt, sondern auch in den Bedrängnissen. Sie könne sich rühmen. Sie könne ausharren in der Erziehung Gottes. Gott ist ein Meisterpädagoge und er ordnet unser Leben so, wie wir es nie ordnen würden. Er ordnet es, um uns voranzuführen. Nun sagt der Hebräerbriefschreiber gerade aus diesem Grund in Hebräer 12, Vers 6 und 7, denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Züchtigung erdulde. Ich harre aus in der Erziehung Gottes. Harrt ihr aus in der Erziehung Gottes, wie er euer Leben ordnet? Oder würdet ihr sagen, nein, ich würde es anders ordnen. Ich würde meine Lebensumstände anders wählen. Wenn ich freie Wahl hätte, würde ich sehr viel in meinem Leben verändern. Ich würde es ganz anders gestalten. Mein Umfeld, arbeitsmäßig, also familiär, gemeindemäßig, was weiß ich auch. Ich würde es ganz anders ordnen. Wenn wir so leben, wenn das unsere Einstellung ist, sind wir nicht in der Lage, zufrieden zu sein. Vor allem auch nicht in der Lage, mit den Bedrängnissen, in denen wir uns befinden, umzugehen, sie anzunehmen aus Gottes Hand, sie als Bestandteil seiner Erziehung wirklich zu begreifen. Er erzieht mich. Ich darf ausharren in dieser Erziehung Gottes, mitten in den Bedrängnissen, die er für mich erwählt hat, dass ich dadurch aufwachsen kann. Diese Erziehung oder auch diese Bedrängnisse, die sind absolut notwendig. Und dieses Ausharren darin ist absolut notwendig. Es ist heilsnotwendig. Es ist wichtig, dass wir nicht davonlaufen, dass wir stehen bleiben. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 36 steht es in dieser Weise eben auch, oder wird es formuliert, von dem Schreiber des Hebräerbriefes: Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Es ist wichtig, auszuharren, zu bleiben, nicht zu fliehen, zu ertragen. Aber wie kann ich denn für mich alleine in der Lage sein, meine Situation zu ertragen? Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich von mir aus alleine nicht in der Lage bin. Und aus diesem Grund erklärt gerade auch wieder der Hebräerbriefschreiber in diesem Text, Kapitel 12, wo es um die Erziehung Gottes geht, dass ich auf den schauen darf, der so viel Widerspruch erduldet hat von den Sündern. Achtet doch auf ihn, Hebräer 12, Vers 3, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Auf ihn zu sehen, auf ihn zu schauen, auf sein Ausharren. So wird es mal dann auch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 5 eben erklärt. Um sein Ausharren geht es da. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Wie kann ich ausharren? Ausharren ist notwendig. In den Bedrängnissen standzuhalten, nicht davon zu gehen, nicht zu fliehen, nicht einfach alles hinzuwerfen. Durch ihn, durch sein standhaftes Ausharren wird es mir möglich, selbst auszuharren. Einige junge Leute sind heute Morgen hier, die in ihrem Leben das vielleicht noch nicht so oft erfahren haben, dass sie in unerträgliche Umstände kommen. Vielleicht habt ihr aber auch schon unerträgliche Umstände erlebt und erfahren. Eines will ich euch mit auf den Weg geben. Nur mit eurer Kraft, nur mit eurer Fähigkeit allein seid ihr nicht in der Lage, auszuhalten, diese unerträglichen Umstände. Irgendwann kommt der Zeitpunkt und der Mensch, der natürliche Mensch, bricht dann alles ab, seine Zelte, er rennt davon, er haut ab. Es ist ihm zu viel, er ist nicht mehr bereit, diesen Druck standzuhalten, er gibt auf. Möge der Herr euch helfen, dass wenn ihr einmal in so eine Situation kommt, wo ihr aufgeben wollt, dass ihr euch dann erinnert an das Wort 2. Thessalonicher 3, Vers 5 und dass ihr sagt, ja, zu dem möchte ich gehen. der ausharren konnte bis zum Schluss, gehorsam sein konnte bis zum Kreuz und nie versagt hat, nie sich dem Druck beugen musste, sondern in der Lage war, ihn zu erdulden. Er ist in der Lage, uns zu helfen, dass wir ausharren können. Es ist seine Frucht, die hier heranwächst. Die Frucht aus der Rechtfertigung. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen, wissend, dass diese Bedrängnis Ausharren bewirkt. Aber aus diesem Ausharren hervor kommt noch etwas anderes, diese Bewährung, das Kampferprobte. Ein kampferprobter Krieger. Ich bin fast geneigt, die Computerwelt als Illustration heranzuziehen, weil viele Spiele in der Computerwelt ja gerade um solche Kriege handeln und Kämpfe, die man dann dort kämpft. Wenn man so einen kampferprobten Held sich vorstellt, dann hat man jemanden vor sich, der gewohnt ist, in Schlachten zu ziehen. Und gewohnt ist auch in diesen Schlachten allerlei Waffen entgegengehalten zu bekommen. Geschütze, die ihm um die Ohren fliegen. Manches verletzt ihn. Sind wir kampferprobt? In eben dem Römerbrief sagt der Paulus am Ende in dieser großen Grußliste ein wunderschöner Gruß. In Römer 16, Vers 10 sagt er folgendes: Grüßt Apelles, den in Christus Bewährten. In Christus bewährt. Er hat Kämpfe gefochten. Er hat sich bewährt. Er hat die Prüfungen erduldet. In Christus. Wie braucht es heute genau dies, dieses Kampferprobte, dieses Bewährte? Dass jemand in der Lage ist, mehrere Kämpfe durchzustehen. Nun, es ist am Anfang, wenn man noch nicht erfahren ist, so, dass der erste größere Kampf einen so beansprucht, dass man denkt, man wird nie wieder danach in der Lage sein, zu kämpfen. Die Kraft ist erloschen. Wird man dann aber durch Gottes Gnade hindurchgetragen durch diesen Kampf, geschieht genau das, eine Bewährung. Und auf einmal entdeckt man, dass auf der anderen Seite der Herr Jesus unsere Kraftreserve immer wieder erneuert. Der innere Mensch wird erneuert. Und jetzt kommt der zweite Kampf. Der zweite Kampf ist vielleicht noch viel härter als der erste Kampf. Aber langsam, im Hintergrund, in meinem Kopf, in meiner Erinnerung, prägt es sich ein. Oh, der Herr hat mich in meinem ersten Kampf, der so gewaltig war, getragen. Nun darf ich auch in diesem zweiten Kampf mich bewähren, in Christus. Und wenn ich dann weiter voranschreite im guten Kampf des Glaubens und ich lerne, diese Kämpfe mit Christus auch zu kämpfen, und in ihm werde ich kampferprobt. Und Gott ist in der Lage, mich auf ein Schlachtfeld zu stellen, wo ringsherum wirklich auch der Feind steht. Wir lesen gerne Biografien von Missionaren. Ihr dürft euch sicher sein, dass jeder einzelne Missionar, den Gott gebraucht hat auf dem Missionsfeld, vorher erprobt wurde im Kampf von ihm und durch ihn. Gerade die Biografie von Hudson Taylor bietet sich hier wunderbar an. Wie er als junger Mann bei seinem Arzt, wo er angestellt war, lernen musste, Gott zu vertrauen, dass er ihn entlohnen würde. Der Arzt war vergesslich. Er hat dauernd vergessen, ihm seinen Lohn auszuzahlen. Es war ein Kampf für Hudson Taylor, denn er musste ja davon leben. Und dann legte es dem Herrn hin und lernt, aus dem Glaube zu leben und lernt, dass man wirklich so leben kann. Er wird erprobt in den Kämpfen und er bewährt sich. Und Gott sendet ihn nach China. Und nun ist er wieder in der Fremde. Um ihn herum nur Gottlosigkeit. Dauernde Anfechtungen, dauernde Angriffe, dauernde Kämpfe. Aber der Herr hat ihn zu jemand gemacht, der kampferprobt war. Sein Kind stirbt. Später stirbt auch seine Frau. Ich war doch so, seine Frau starb auch. Ja. Kampferprobt. Wie viel Kämpfe. Aber hier wuchs die Frucht der Rechtfertigung Gottes. Gewaltig wuchs sie. Gott in seiner Gnade hat sie wachsen lassen. Nun, wenn der Hudson Taylor kampferprobt sein durfte, durch Christi Gnade, können wir nicht auch in unsere Kämpfe erprobt werden, bewährt werden? Dass wir Bewährte in Christus sind, so wie der Paulus hier von dem Apelles eben auch es berichtet, bewährt sind in der Arbeit im Weinberg Gottes. Paulus hatte einmal einen Kommentar abzugeben über seinen Mitarbeiter Timotheus. Und er erklärt ihn so oder stellt ihn uns so vor. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, sagt er Folgendes über ihn. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also da geht es nicht um eine Vorstellung, sondern wie er selber eben auch sein soll. Bewährt soll er sein. Er soll jemand sein, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dann im Philipperbrief, das ist eigentlich der Vers, den ich meine, da erklärt er ihm, den Timotheus, in folgender Weise. Wie er sich aber, also der Timotheus, bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Vorher sagt er dann, dass es eigentlich selten ist, denn ich habe sonst niemand, Vers 20, Philipper 2, von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Diese Bewährung, von der hier die Rede ist, ist eine, die wohl nicht überall in gleicher Weise vorhanden ist. Ist das nicht merkwürdig? Gott von seiner Seite möchte uns bewährt machen und möchte diese Frucht der Bewährung wachsen lassen inmitten unserer Bedrängnisse. Dazu hat er sie verwendet oder will sie gebrauchen. Und nun ist es aber von unserer Seite doch so, dass einige oder manchmal auch sehr viele nicht mit den Bedrängnissen umgehen können und dass sie sie dann von sich weisen und dass sie dann aber auch nicht in der Weise sich bewähren können. Und dass es dann sehr oft in ihrem Leben vorkommt, dass sie davonrennen, fliehen, aufgeben. Wollen wir nicht auch, wie der Timotheus, uns bewähren, im Weinberg Gottes, in der Mitarbeit, ob es nun darum geht, das Evangelium zu verkündigen und das Wort der Wahrheit recht zu teilen oder einfach nur dem Herrn zu dienen, in dem Ort, wo er uns hingestellt hat, mit der Aufgabe, die er uns gegeben hat? Wie betrachtest du deine Aufgabe? Am Ende dieser Predigt möchte ich dir diese Frage stellen. Haben die Bedrängnisse, in die Gott dich geschickt hat, dich dazu geführt, zu sagen, meine Aufgabe, die ich habe, ist eigentlich eine, die mir gar nicht mehr wertvoll erscheint, wichtig, an der ich mich freue. Gegenteil, könnte ich sie nur loswerden, die Aufgabe, ich würde sie gerne loswerden. Oder hat es Gott in seiner Gnade wachsen lassen in deinem Herzen, dass mitten in deine Bedrängnisse dieses Ausharren, diese Bewährung geschehen ist und daraus hervorgehend diese herrliche Hoffnung. Diese Hoffnung, weiter in deine Kämpfe bestehen zu können. Davon berichtete der Paulus einmal im 2. Korintherbrief, wie diese Hoffnung bei ihm gefördert worden ist. Und er sagt, dass es im Zusammenhang geschah mit einer Schwierigkeit, die für ihn über alles hinausging, was er bisher in der Lage war zu ertragen. Er sagt es so, denn wir wollen euch, Brüder, 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Diese Beschreibung, wenn ich sie nur hier abschließe, ohne weiter fortzulesen, könnte mich dazu führen, zu sagen, Gott ist ungerecht. Gott belastet mich übermäßig, mehr als ich ertragen kann, über mein Vermögen hinaus, so dass ich am Leben verzweifle. Punkt. Leider machen viele hier eben wirklich den Punkt und lesen nicht weiter und bedenken es nicht weiter. Aber der Paulus sagt, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Jetzt kommt er zu seinem Punkt, was Gott damit bezweckte, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Da ist die Hoffnung. Versteht ihr? Hier ist sie da. Diese Hoffnung. Aber sie wuchs unter schwierigsten Bedingungen. Muss man schon zugeben. Sie wächst unter harten Kämpfen. In gewaltigen Stürmen, mitten im Orkan. Und niemand würde vermuten, dass aus solch einem Unwetter solche herrliche Frucht emporwächst. Alle würden sagen, daraus kann eigentlich nur ein Unglück werden. Und der Paulus beschreibt es auch als ein Unglück für sein Leben, zuallererst. Aber dann lernt er diese herrliche Lektion: Ich vertraue nicht mir, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Ich befürchte, dass in unserem Leben leider wir noch zu oft uns selbst vertrauen, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und dass aus dem Grund wir oft so enttäuscht sind, weil natürlich wir nicht in der Lage sind, mit dem zurechtzukommen, was Gott uns auch aufbürdet. Diese Lasten, die Gott uns gibt, sind nicht dazu da, damit wir sie tragen. Und wir sind auch nicht in der Lage, sie zu tragen. Diese Lasten, die Gott uns auferlegt, lässt er uns tragen mit der Kraft Christi und sind nur in der Lage, so getragen zu werden. Denn darin verherrlicht er seinen Sohn, nicht uns. Die Gnade Jesu Christi. Sein Rettungswerk wird offenbar, wenn ein Schifflein belastet wird, mehr als es eigentlich ertragen kann. Und wenn es dann langsam versinkt und doch inmitten dieser Not aufrechterhalten wird, wird es jedem klar und jedem offenbar. Das, was dieses kleine Schiff jetzt aufrecht erhält, was es noch über Wasser erhält, ist nicht dieses Schiff selbst. In keiner Weise. Da gibt es keinen Grund dafür. Dieses Schiff in sich selbst hat keine Kraft. Es ist zerbrochen. Und dennoch ist es noch über dem Wasser. Da wird Gott verherrlicht. Da verherrlicht der himmlische Vater seinen Sohn. Und so sollten wir unser eigenes Leben eben auch verstehen. Manchmal kommt es so weit, dass unser Schiff über das Maß belastet wird. Und wir sagen wirklich dann, jetzt ist aus. Und dann lässt Gott seinen Sohn seiner Gnade an unserem Herzen wirken. Und die Lebensumstände, er regiert sie und leitet sie. Und auf einmal ist es doch nicht aus. Und auf einmal geht es dann doch weiter. Und auf einmal ist der Weg vor mir. Auf einmal verstehe ich, es ist seine Gnade. Es ist seine rettende Kraft, auf die ich vertrauen kann. Ich habe diesen Kampf jetzt mit Gottes Hilfe durchstehen können. Eigentlich hätte ich darin untergehen müssen. Ich weiß nicht, was der nächste Kampf sein wird. Aber eines habe ich gelernt, dass auf Gott verlasse ich. Dass auf den Herrn Jesus Christus verlasse ich. Auf seine Errettung ich verlasse. Der, der gerechtfertigt wird, hat Friede mit Gott. Und in dieser Gnade steht er. Und rühmt sich der Herrlichkeit Gottes. Aber er rühmt sich auch in den Bedrängnissen, weil er weiß, dass diese Bedrängnisse ein Ausharren bewirken, Bewährung und Hoffnung. Möge der Herr uns helfen, dass wir diese Hoffnung für uns wirklich auch ergreifen, dass wir sie festhalten. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, so wird im 1. Petrusbrief der Christ beschrieben. Wir sind eine lebendige Hoffnung. Nicht, weil wir so schön aussehen oder ein nettes Naturell haben, positiv denken. Nee, Christus, Christus ist es in uns, der uns zur Hoffnung macht, dass wir solch eine lebendige Hoffnung sein können. Möge der Herr uns helfen in der kommenden Woche in den Bedrängnissen, dass wir immer wieder daran denken, aus diesen Bedrängnissen hervor wirkt Gott eben dieses Ausharren, diese Bewährung. Und dann ist die Hoffnung da und es geht weiter, es geht voran. Ich möchte mit uns am Schluss noch miteinander stille werden und beten. O Herr Jesus Christus, wir verstehen unser Leben nicht. Wir haben keine Ahnung, wie du es führst. Immer wieder kommen Überraschungen. Immer wieder kommen Augenblicke, die wir nie gedacht hätten, dass sie in unserem Leben auftauchen würden. Aber Herr, du bist treu. Und deine Leitung und Führung ist eine vollkommene. Du hast es bestimmt. Du hast es geordnet, unsere Bedrängnisse. Es ist kein Chaos, auch wenn wir es als solches oft ansehen. Es ist dein Weg der Erziehung. O, du hast vor Auge, dass du selbst deine Kinder dir darstellst, herrlich, ohne Flecke und ohne Runzel, rein und heilig. Und darin wirst du verherrlicht. Und so gebrauchst du diese Bedrängnisse für uns, dass wir reifen und wachsen und erfüllt werden mehr und mehr mit deiner Hoffnung. Geh mit uns in dieser neuen Woche voran. Du weißt die Bedrängnisse, in denen wir uns befinden, oder auch die Bedrängnisse, die noch auf uns zukommen, von denen wir noch gar nichts wissen. Herr, wir wollen dir vertrauen, dass ganz egal, welche Bedrängnis in unserem Leben ist oder auch noch sein wird, du sie gebrauchen wirst, um herrliche Früchte für uns daraus erwachsen zu lassen und dich selbst zu verherrlichen in uns und durch uns. Amen.